So, ich habe gestern im Hebräerbrief gelesen und zwar in Kapitel 8, den Vers 10. Da heißt es, Hebräer 8, Vers 10, ist wichtig, dass wir es vor Augen haben, Hebräer 8, Vers 10. Okay. Übung macht den Meister. Okay. Hebräer 8, Vers 10. Super. Da heißt es, nachdem er etliches anderes geschrieben hat, oh bitte Luther, wenn es geht. Okay, danke schön. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Gesetz, welches Gott dem Mose für das Volk Israel gegeben hat, wurde auf steinernen Tafeln geschrieben. Und dieses Gesetz wurde dem Volk Israel vorgehalten. Und es wurde dem Volk Israel gesagt, nach diesem Gesetz lebt und wenn ihr nach diesem Gesetz lebt, dann werdet ihr leben. Aber Gott wusste, dass das Volk Israel das Gesetz nicht würde halten können. Das Volk Israel sollte das erkennen, dass sie das Gesetz nicht halten können. Denn wer leben will, ewig leben will, muss von Geburt an bis zum Tod jedes Gesetz von diesen 10 Geboten halten. Ja, das ganze Leben lang halten. Und wenn im Laufe der Zeit nur ein Gebot übertreten wird, dann ist alles hinfällig. Denn wenn man über einer Klippe an einem Seil hängt und das Seil wird von oben abgeschnitten, dann stürzt man ab. Ja, und das Halten aller 9 Gebote das ganze Leben lang und das eine Gebot nicht gehalten, vielleicht im 90. Lebensjahr nicht gehalten, dann ist alles für die Katz gewesen, sagt man doch, ne? Dann ist alles hinfällig geworden. Man hat sich das ganze Leben angestrengt, gerecht und gut zu leben und dann kurz vor dem Ende vorbei. Man kann es auch anders sagen, Sünde heißt Zielverfehlung. Und wenn man einmal im Leben das Ziel verfehlt, dann ist man am Ziel vorbei. Oder? Dann ist man am Ziel vorbei. Halleluja. Ja, und das Gesetz ist gegeben worden, dass das Volk Israel erkennt und natürlich alle Menschen erkennen sollen, dass keiner das Gesetz von Anfang des Lebens bis zum Ende durchgehend halten kann. Das war mir schon ziemlich früh klar. Und irgendwann hatte ich die Stimmung, was soll's? Ich gehe auf Diebestour, ich saufe, okay, was soll's, ne, dies, das und jenes. Es ist sowieso vorbei. Warum soll ich mich jetzt noch anstrengen und ein gottgerechtes Leben führen? Und dann hatte ich die Vision, ich sah Jesus am anderen Ende meines Zimmers am Kreuz und er lebte noch. Und er schaute in meine Augen und ich schaute in seine Augen und ich sah Liebe. Und die Augen sprachen zu mir und sie sprachen, du musst nicht verloren gehen. Ich habe stellvertretend für dich gesühnt. Du musst nicht zur Hölle gehen. Du kannst bei mir sein im Himmel, wenn du annimmst, was ich für dich getan habe am Kreuz. Ich habe nicht so viel verstanden, ja, aber das, was ich da gesehen habe, das hat mich beeindruckt und das ist mir danach immer nachgegangen. Und ich muss zudem noch sagen, als ich in seine Augen schaute und diese Liebe sah, die mir da entgegenkam und ich mich von ihm total geliebt fühlte und nicht nur fühlte, sondern ich wusste, er liebt mich, da musste ich weinen und weinen und weinen und weinen und weinen. Das war wichtig, denn die Spitze meines Stolzes war gebrochen. Ja, es ist Stolz, was die Menschen abhält, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Die meisten denken, ich bin doch ein guter Mensch, habe nicht geklaut, habe nicht gemordet, habe die Ehe nicht gebrochen, habe meine Eltern geehrt, ich habe die Grenze meines Grundstücks nicht verschoben, aber den Sabbat habe ich nie gehalten. Ist ein Gebot der 10 Gebote. Ja? Und ich bin so froh, dass Jesus stellvertretend für mich denn und für dich auch den Sabbat gehalten hat. Wann hat denn Jesus für mich stellvertretend den Sabbat gehalten? Ja, als er den ganzen 7., den Ruhetag, den Sabbat über im Grab lag. Er wurde, bevor der Sabbat begann, wurde er begraben und er wurde von den Toten auferweckt am 8. Tag, am 9. Tag. Er lag den ganzen Sabbat über und ruhte. Und wisst ihr, dass ich mit ihm im Glauben den ganzen Sabbat über mitgeruht habe? Denn der Apostel Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, dass wir im Glauben das annehmen sollen, dass wir mit Christus dort am Kreuz mitgestorben sind und dass wir mit ihm mitbegraben worden sind. Also habe ich den Sabbat mit Christus gehalten. Den alten Sabbat. Und in der Auferstehung Jesu bin ich ja eine neue Schöpfung geworden. Und diese neue Schöpfung betrifft das alte Sabbathalten nicht mehr. In Christus habe ich einen Dauersabbat. Die Ruhe Gottes ist in Christus. Natürlich ist, wenn jemand am Samstag, am Sabbat, über einen Ruhetag macht, ist das in Ordnung, aber soll sich nicht einbilden, jetzt habe ich Gott Genugtuung getan. Ja, es ist wichtig, dass wir Ruhephasen haben und Tage haben, wo wir ruhen und wenn es der Sonntag ist, der Sonntag, wenn es der Montag ist, der Montag, wenn es der Mittwoch ist, ist der Mittwoch. Also wir sind in einer ganz neuen Freiheit. Jesus hat stellvertretend das ganze Gesetz für uns gehalten und jetzt gilt, denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel. In Christus gehören wir mit zum Haus Israel. Nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und ihr Herz will ich und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Und im Hesekiel steht, dass Gott uns ein ganz neues Herz gegeben hat. Das alte steinerne Herz, das hat er herausgenommen. Wenn wir in anderen Sprachen beten, dann verbrennen die Worte Gottes das steinerne Herz und hat uns ein neues Herz gegeben, ein fleischernes Herz. Und er hat in unser fleischernes Herz hinein sein Gesetz gegeben. Und das Gesetz ist nicht durch uns selber zu erfüllen, sondern Christus hat es erfüllt und Gott wirkt durch den Heiligen Geist, dass wir durch das Gesetz der Liebe das Gesetz halten. Wer seine Eltern liebt, ehrt seine Eltern. Wer den Nächsten liebt, beklaut ihn nicht. Wer seine Frau liebt, geht nicht fremd. Ja, wer liebt durch Liebe, die in unser Herz gekommen ist, Christus ist die Liebe in unserem Herzen, Gott ist Liebe und er bewirkt, ja, dass wir aufgrund von Liebe, ohne dass uns das Gesetz vorgehalten werden muss, halten können. Halleluja. Ja, ich versuche es noch ein bisschen anders zu sagen. Wenn mir nie das Gesetz, die 10 Gebote, vorgehalten worden wären und ich würde dieses 10 Gebote gar nicht kennen, aber mein Herz wäre mit Liebe erfüllt, würde ich dann meine Frau betrügen? Würde ich dann meinem Nächsten beklauen? Ich brauchte gar nicht die Weisung, die 10 Gebote, oder? Ich würde aufgrund von Liebe lieben. So, nun ist es so, wir haben ein neues Herz bekommen und der Heilige Geist ist in uns eingezogen. Nur unsere Seele, die andere Kammer des Herzens, die eine Kammer des Herzens ist der aus Gott geborene Geist und die andere Kammer des Herzens ist die Seele. Das alte Herz mit den 2 Kammern war Seele und Körper, das Gebein. Ja, und die Seele hat in sich selber keine Kraft, weil sie auch immer durch die Sünde in den Gebeinen daran gehindert wurde, hat keine Kraft, das Gesetz halten zu können. Aber nun ist Christus in unser Herz eingezogen. Jesus ist in unserem Herzen, weil er in Christus in uns ist. Und er bewirkt, ja, von dort aus geht sein Wirken in unsere Seele. Unsere Seele muss noch eingenommen werden. Seelenanteile sind schon mit Christus verbunden, aber da sind in jedem von uns noch Trotzburgen in der Seele, die noch erobert werden müssen von Christus in uns. Und weil es dann noch Trotzburgen gibt, so hat man ja, es gibt ja die Schaumburg, es gibt so viele Burgen, wenn man den Rhein runterfährt oder hochfährt, dann sieht man fast alle 2 Kilometer eine Burg am Hang. Ja, es gibt so viele Burgen in Deutschland, immer noch, soll noch Bestand haben. Aber so gibt es, also die Burgen waren dazu da, wenn der Feind kam, zum Schutz. Und auch in diesen Burgen waren die Bewaffneten und oftmals haben sie auch einen Ausfall gemacht und den Feind dann auch besiegt. So, und da gibt es diese Burgen in unserer Seele. Trotz Burgen. Und die müssen noch erobert werden. Und wir erobern diese Trotzburgen, indem wir uns vor Gott demütigen. Ja, diese Trotzburgen sind Burgen des Stolzes. Und die müssen noch erobert werden. Und wenn nötig, geschleift werden, niedergemacht werden, dass der Feind nicht mehr zurückkommen kann und einziehen kann. So, also, unsere Seele benötigt, dass der Geist sie erobert. Und die Bibel sagt, dass das durch den Heiligen Geist geschieht. Der Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23, ich denke, das ist das, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Wer heiligt wen? Heilige ich mich selber oder der Gott des Friedens? Da steht der Gott des Friedens, Jesus, der soll mich, und ich spreche dir das auch zu, der soll dich durch und durch heiligen. Und Johannes 17, Vers 17, da steht, aber lass das nochmal, ich habe da noch was ganz Besonderes in diesem Vers. Also Johannes 17, Vers 17, da steht, Jesus sagt zum Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen, dann heiligt uns das Wort Gottes. Das Wort Gottes wirkt. Es setzt sich durch. Das Wort Gottes erobert die Trotzburgen. Das Wort Gottes erobert unsere Seele. Ist das nicht wunderbar? Ich muss mich nicht selber heiligen. Der Gott des Friedens heiligt mich durch und durch. Also bis in den letzten Winkel hinein. Er macht das. Das ist doch das Evangelium. Jesus hat uns gerettet und er heiligt uns zudem noch durch und durch. Ich kann mich auch nicht selber gerecht machen. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er bewirkt, dass ich gerecht handeln kann und handeln werde. Dazu in 1. Korinther. Nee, musst du nicht. Steht halt, dass Jesus unsere Heiligung ist, unsere Gerechtigkeit ist, unsere Erlösung ist. Jesus ist derjenige, der unser Leben gestaltet durch die Kraft und durch das Wirken des Heiligen Geistes. So, und was steht denn hier noch Wunderbares in 1. Thessalonicher 5, Vers 23? Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Apostel Paulus hätte das nicht geschrieben, wenn Gott das nicht wollen würde, mit dem Geist, dass der unversehrt bewahrt wird, habe ich keine Probleme, der wird bewahrt, weil der ist aus Gott geboren, der ist Gottes. Aber die Seele soll bewahrt werden und der Leib. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich achte weniger auf meine Seele, wenn ich da mal so ein paar Seelenschmerzen habe, so die Stimmung, okay, geht wieder weg. Aber wenn ich etwas am Leib habe, da wohne ich drin. Ich will noch viel Frucht für Jesus bringen. Ich will noch nicht abtreten. Obwohl es im Himmel viel schöner ist und das Leben wirklich da ist. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht? Hier auf Erden kann man was verpassen. Aber im Himmel kann man nichts verpassen. Das heißt, ob ich nun ein paar Tage früher dorthin komme oder später, spielt keine Rolle. Ich verpasse nichts, das ist ewig, das vergeht nicht. Ich darf da alles erleben, ist das nicht wunderbar? Aber hier auf Erden kann ich noch Frucht für Jesus bringen, der mich liebt, den ich liebe, für den will ich Frucht bringen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Körper bewahrt bleibt, bewahrt wird, oder? Ne? Wenn ich ausziehe, dann bin ich in der Ewigkeit, da ist es super. Ja, Apostel Paulus schreibt, ja, ich wäre auch lieber da oben. Ja, aber um des Werkes Jesu willen, will ich hier auf Erden weiterhin bleiben und meinen Auftrag erfüllen. Und wisst ihr, so nebenbei, darüber wird ja nicht so viel gepredigt, unsere Arbeit hier auf Erden bringt Lohn im Himmel. Also ich will die Krone der Gerechtigkeit, ich will also alle Kronen und dann noch besetzt mit Edelsteinen am besten. Also ich will so viel wie möglich hier auf Erden für den Himmel verdienen. Nun kann ich nicht mein Heil und meine Heiligung und meine Gerechtigkeit verdienen. Das bin ich in Christus, das muss ich nicht verdienen. Aber ich kann für die Ewigkeit mir noch was dazu verdienen. Schätze sammeln. Ja, und das ist die eine Seite. Und wenn man dann die andere Seite kennt, dann weiß man, dass Menschen, die zum Glauben kommen, durch unser Wirken, dass das die Schätze sind. Die Menschen, die durch dich zum Glauben kommen, sind deine Schätze im Himmel. Das sind deine Kronjuwelen. Halleluja. Ja, natürlich, was uns antreiben soll, Menschen für Christus zu gewinnen, ist die Liebe. Ja, wer Christus liebt, der liebt auch die Menschen. Nun, wenn ich einkaufen gehe und die Menschen sehe, besonders die Älteren, nun habe ich nicht so das Gefühl der Liebe, aber im Geist empfinde ich Liebe. Herr, wie können wir die erreichen? Die sind so schwach, so gebrechlich, krank, die Älteren. Wie können wir die erreichen? Wie kann ich die erreichen? Bitte, ich muss doch gar nicht im Vordergrund stehen. Neulich habe ich gedacht, mach sie doch einfach gesund, wenn ich vorbeigehe. Aber dann kam die Rede in mir, dann wissen die ja gar nicht, warum sie gesund geworden sind. Wir sollen doch auf Jesus aufmerksam machen. Ja, aber vielleicht werden wir auch so mutig und legen den Leuten einfach die Hände auf, klack. Und plötzlich, huch, was ist denn? Ich habe ja Kraft empfangen, mir geht's ja gut. Ja, aber diesen Mut braucht man, ne? Okay, das ist unser Gebet, Heiliger Geist, bitte. Wie sollen wir denn sonst die Menschen erreichen, wenn du dich nicht durch uns beweist und Jesus verherrlichst? Also, die Schätze sind Menschen. Gut, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Es ist der Wille Gottes, dass dein Körper unversehrt bleibt, dass deine Seele, gereinigt durch das Blut Jesu, unversehrt bleibt. Dass dein Körper gesund ist, dass er in Kraft ist und deine Seele sich freut in dem Herrn. Das ist der Wille Gottes. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das heißt also, der Jesus kommt wieder und entweder bis dahin, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dass wir unversehrt bleiben, oder bis zur Ankunft des Herrn. So, ich denke, dass das wichtig ist, dass wir das wissen, dass es Gottes Wille ist, die Gesundheit unseres Körpers und das Wohlergehen unserer Seele. Unserem Geist, der wird bewahrt, weil Christus da drin ist, weil Jesus der Christus da drin ist. So, wir wissen also, wir sind aus Gott geboren. Geboren wurde Christus in uns. Und Christus in uns ist die eine Herzhälfte. Und diese Seele ist die andere Herzhälfte. Und die andere Herzhälfte, unsere Seele, soll von Christus durchdrungen werden. Darum geht es. Das ist Heiligung. Unser Herz soll geheiligt werden und im Grunde ganz abgestellt werden für Gott. Heiligen heißt abgestellt werden für Gott. Unheilig sein meint abgestellt sein für den Teufel, der ist unheilig. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, sind unheilig, auch wenn sie noch so Gutes tun, unheilig, weil Jesus der wirkliche Heilige ist und weil es darum geht, nicht ein guter Mensch in dieser Welt zu sein, sondern getrennt zu sein von der Welt. Und wer getrennt ist von der Welt und in Christus ist und Jesus liebt, der tut gute Werke. Habt ihr das verstanden? Es geht nicht darum. Gott interessiert sich nicht für die guten Werke der Menschen in der Welt. Ja, es gibt das Gesetz, wer Gutes tut, dem wird auch wieder Gutes begegnen. Aber was nützt einem das Gute, was einem dann begegnet, wenn man getrennt ist von Gott? Also diese Gesetze, ja, die gelten auch für Nichtgläubige. Wer Gutes tut, wer Gutes aussieht, wird Gutes empfangen. Aber, ich muss es nochmal wiederholen, aber was nützt es dem Menschen, wenn er getrennt ist von Gott? Wenn er die gute Saat, die er ausgesät hat, ja, wenn er Frucht hat und mehr von den Guten empfängt und ist ohne Jesus, ohne Gott, unheilig. Das muss man mal bedenken. Natürlich interessieren Gott gute Werke, aber ich möchte die aus Christus heraus tun. Und diese guten Werke, die aus Christus hervorkommen, das sind vorbereitete Werke. Epheser Kapitel 2 sagt uns das, dass die Werke, die wir tun, sind von Gott schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet worden. Epheser 2, Vers 10, also in der Richtung da. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir haben für einen Barmherzigkeitsdienst gebetet. Wir wollten nicht irgendeinen Barmherzigkeitsdienst tun, obwohl wir das tun können, sondern wir wollten in dem Werk gesehen werden, was Gott für uns bereitet hat. Und so sind wir nach Indien gekommen und wir wussten, dieses verlassene Kinderheim, was am Zerfallen war, wo keine Kinder mehr drin waren, das sollen wir wieder herrichten lassen. Das wussten wir, das ist das Werk Gottes, was er für uns vorbereitet hat. Ja, wir sind dahin gekommen, wir wussten nichts davon, plötzlich waren wir da und wir wussten, das ist es. Wir hätten jederzeit in irgendeinem anderen Land oder auch in Indien selber irgendein gutes Werk tun können. Aber wir wollen in dem Werk sein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und so soll auch dein Gebet sein, Herr, ich will in dem Werk sein, welches du für mich vorbereitet hast, schon vor Grundlegung der Welt. Ja, und dann, wenn man da drin ist, dann hat man Freude, dann wird man doppelt gesegnet. Und wenn wir irgendein gutes Werk getan hätten, ja, auch das hätte Frucht gebracht, aber das wäre nicht in Gott gewesen und hätte vielleicht irgendwann Ärger gebracht. Okay, gut, jetzt lasst uns mal Hebräer 10 aufschlagen, Hebräer 9. Wir fangen ein bisschen früher an. Hebräer 9, ab Vers 27. Hebräer 9, ab Vers 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die gute Botschaft ist, Jesus hat das Gericht am Kreuz auf sich genommen. Hättest erfahren müssen, das Gericht, das hat Jesus auf sich genommen. Du bist freigesprochen worden im Gericht aufgrund des Todes Jesu am Kreuz, aufgrund des Blutes Jesu, was geflossen ist. Du bist freigesprochen, ich bin freigesprochen und von daher habe ich keine Angst vor dem Gericht Gottes. Wenn ich vor dem Gericht Gottes stehe und ich werde gefragt, was berechtigt dich, ohne Strafe hier durchzukommen, dann sage ich, Jesus hat stellvertretend die Strafe, die mich treffen sollte, auf sich genommen. Und der gerechte Richter, der weiß das ja, aber ich bekunde es. Und Jesus sagt, ja, Bernhard Koch hat mich und das, was ich für ihn getan habe, angenommen. Ich habe die Strafe auf mich genommen. Bernhard Koch ist frei. Wie geht's weiter? Nächsten Vers. So ist auch Christus einmal geopfert worden. Da steht es. Ja, damit ich im Gericht freigesprochen werde. Im Grunde bin ich ja schon freigesprochen. Du auch. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Also nicht viele Sünden aus meinem Leben wegzunehmen und dann bleibt da noch ein Rest über, sondern da steht vieler, im Grunde in Klammern, hinter vieler Menschen in Klammern. Ja? Die Menschen, die das Opfer von Jesus angenommen haben, denen sind die Sünden weggenommen worden. Und dann heißt es, zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Heiligen, Heil. Ja, dass wir separiert werden von der Welt. Zum Heil. Oder zum Heil der Seele. Oder zum Heil für den Körper. Und letztendlich, dass der Körper von den Toten aufersteht. Wir bekommen einen Auferstehungskörper. Also wir warten, dass sein Heil unser Leben durchdringt. Dass er uns heilig macht. Ist das nicht wunderbar? Weiter, Hebräer 10, wie geht's weiter? Ja, Hebräer 10 bitte, Vers 1. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern. Das Gesetz, welches Gott, Volk Israel, durch Mose gegeben hat, das war nur ein Schatten. Ja, die steinernen Tafeln waren ein Symbol für die steinernen Herzen der Israeliten. Ihnen wurde das Gesetz von außen vorgehalten. So, jetzt strengt euch mal an, wenn ihr leben wollt, und haltet das Gesetz. Wer es tut, wird leben. Wer es nicht tut, ist verloren. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Das Volk Israel beständig gesündigt und es mussten Opfer gebracht werden. Nun wurde die Sünde des Volkes aber nicht getilgt durch das Opfer, durch das Blut der Tiere, die geopfert wurden, sondern es wurde nur bedeckt. Das heißt, ach, ich sehe gerade, wir waren in Indien in einem Restaurant und der Tisch war total dreckig und dann haben wir gesagt, dass doch jemand mal den Tisch sauber machen soll. Und dann kam einer mit einem Spachtel, machte den Tisch feucht und kam mit einem Spachtel und spachtelte den Tisch ab und wischte ihn dann nochmal. So dreckig war der. Dann betet man, ne? Herr, bitte das Essen, was kommt, segne es uns, dass es uns bekommt. So, er hätte aber auch eine Tischdecke drüber legen können. Das Alte Testament. Ja, das Opferblut der Tiere hat den dreckigen Tisch, die Sünden nur bedeckt. Aber das Blut Jesu tilgt die Sünde, löscht die Sünde aus. Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Und wenn wir nicht hinkommen, ich sage es jetzt schon mal, da gibt es einen Vers in Hebräer 10 und dieser Vers besagt, Gott gedenkt nicht mehr an unsere Sünden. Wie Gott kann doch alles. Wie kann er unsere Sünden vergessen? Ja, weil er alles kann, kann man sagen. Ne? Aber einfach weg, als ob wir nie gesündigt hätten. Ne? Jutta, du hast nie gesündigt. Du hast gesündigt, aber es ist ausgelöscht. Das Blut Jesu hat es getilgt, ausgelöscht. Er denkt, er sieht das gar nicht mehr. Manchmal hält mir der Teufel noch irgendeine Sünde der Vergangenheit in meiner Vorstellung vor Augen, die Gott gar nicht mehr sieht, diese Sünde. Ja, und ich sage, das Blut Jesu hat mir vergeben, es ist getilgt. Gott sieht diese Sünde nicht, also will ich die auch nicht mehr sehen. Wir müssen uns wehren. Ja, es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Er hat jede Sünde durch sein Blut gelöscht, getilgt. Okay. Also, weil die Sünden des Volkes nicht getilgt waren, nicht gelöscht waren, mussten jedes Jahr, weil neue Sünden dazukamen, durch das Blut von Tieren bedeckt werden. Wie geht's weiter? Vers 2. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? das Blut von Tieren reichte nicht aus. Wie geht's weiter? Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Also nicht nur, dass sie bedeckt wurden, sondern sie wurden auch noch erinnert daran, weil geopfert werden musste an ihre Sünden. Wie geht's weiter? Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Brauche ich nicht zu sagen. Weiter bitte. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Also Jesus, dem Sohn Gottes, den von Ewigkeit her Seienden, wurde ein Leib bereitet, ein Körper. Und er kam in die Welt. Ja, Vers 6, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Und Gottes Wille war, dass er, bevor er gekreuzigt wurde, die Kranken heilt, Besessene befreit und. Und dann am Kreuz stellvertretend für uns stirbt, dass sein Blut fließen musste zur totalen Vergebung unserer Sünden, dass sie getilgt ist und von Gott, dem Vater, nicht mehr gesehen werden. Ja, das heißt also, der Tisch wird gereinigt, und wenn man eine Tischdecke drüber legt, der Tisch darunter ist sauber, weil das Blut Jesu ein totales Reinigungswerk vollbracht hat. Wie geht's weiter? Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Also die Sünden bedecken, aber letztendlich nicht auslöschen. Weiter. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Also das Gesetz, welches durch Mose gekommen ist, das hat Jesus aufgehoben, denn in Johannes Kapitel 1 steht, das Gesetz ist durch Mose geworden, die Gnade ist aber durch Jesus Christus gekommen. Die Gnade wurde durch Jesus Christus. Jesus Christus ist selber die Gnade. Halleluja. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also da steht nicht, nach diesem Willen werden wir geheiligt, dann ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu, sondern da steht, nach diesem Willen sind wir geheiligt. Sind wir geheiligt. In Gottes Augen sind wir schon geheiligt. Und das ist jüdisches Denken. Das, was wir sind, das werden wir. Das, was wir sind, das werden wir. Das, was wir sind, das geschieht. Nochmal zurück bitte. Das muss nochmal wiederholt werden. Nach diesem Willen, nach Gottes Willen, sind wir geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu. Also das Blut ist im Leib. Und der Leib starb, als das Blut aus seinem Leib herausfloss. Ja, also er ist unsere Heiligung. Du musst dich nicht selber Gott wohlgefällig machen. Du musst dich nicht selber heiligen. Es ist das Blut Jesu Christi, welches dich geheiligt hat und nun heiligt. Das, was du bist, das wirst du. Jetzt weiter bitte. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Altes Testament. Diese Opfer, Tieropfer, können Sünden nicht wegnehmen. Nur das Blut Jesu. Weiter. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat für unsere Sünden sein Leben gegeben, das war das Opfer, und sitzt nun, weil er auferstanden ist von den Toten, für immer zur Rechten Gottes des Vaters. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schon an dem Vers vorbei sind. Lass uns nochmal zurückgehen zu Vers 2. Ich lese mal aus meiner Luther-Übersetzung. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Ja, steht genauso auch da. Im Grunde, du brauchst dir kein Gewissen mehr machen über deine vergangenen Sünden. Das steht da im Grunde, weil die Tieropfer konnten das nicht. Wenn der Teufel dir sagt, du hast doch gesündigt, jetzt kann dir nicht vergeben werden, dann sagst du, doch, mir ist vergeben worden und ich höre jetzt auf, mir ein Gewissen darüber zu machen. Ich bin in Christus Jesus eine neue Schöpfung und das, was ich getan habe, ist erledigt. Ich habe es bekannt, ja, das habe ich getan. Aber das Blut Jesu hat mich davon gereinigt und jetzt mache ich mir kein Gewissen mehr darum, weil es ist ausgelöscht durch das Blut Jesu Christi. Kennst du das? Ich kenne das, wenn ich daneben getreten war und trotz, dass ich gesagt habe, Herr, vergib mir und auch gesagt habe, danke, dass du mir vergeben hast, das Gewissen. Und dann musste ich es noch einmal sagen und dann noch einmal und noch einmal. Ich hätte es nach dem ersten Mal bekennen, dabei belassen können, ja, weil es ist ausgelöscht worden durch das Blut Jesu Christi. Und man kann dem Teufel sagen, ich mache mir kein Gewissen mehr darum. Das Blut Jesu hat diese Sünde ausgelöscht. Mir ist vergeben worden. Das sagt im Grunde dieser Vers aus. Ja, wenn Gott nicht mehr an meine Sünde denkt, warum soll ich dann noch an meine Sünde denken? Aber es ist wichtig, nach 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dort heißt es, wer seine Sünde bekennt, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt die Sünde und sein Blut reinigt mich von der Ungerechtigkeit, die ich da begangen habe. So, und wenn er die einmalige Reinigung reicht, ja, okay, wenn du immer noch ein schlechtes Gewissen hast, sag es ihm ruhig nochmal und sagst dann danke, dass mein Gewissen jetzt dahin kommt und es annimmt, dass es vergeben ist. Ist das nicht wunderbar? So, jetzt gehen wir wieder. Wo waren wir vorhin? Waren wir schon bei 11? 13. Lass uns nochmal 12. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Jetzt, 13. Und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Und diese Feinde, das sind die bösen Geister. Ja, die müssen unter die Füße Jesu. Und wenn wir das Lied singen, wir tanzen auf dem Haupt unserer Feinde, dann meinen wir nicht Menschen, auf denen wir rumtanzen, sondern wir tanzen auf den bösen Geistern. Und von daher singe ich dieses Lied sehr gerne und tanze, ja, weil der Feind, die bösen Geister, der Teufel, den hat Jesus unter unsere Füße gebracht. Ja, und wenn er unter meinen Füßen ist, dann kann ich auch einen Freudentanz vor Gott und ihm mit Freude dankbar sein und tanzen. Ich muss gar nicht daran denken, dass ich jetzt auf dem Teufel herumtanze. Ja, das geschieht einfach. Wenn wir dieses Lied singen, dann erinnert uns das, dass der Teufel unter unseren Füßen ist. Und wenn wir vor Freude vor Gott tanzen, ja, dann tanzen wir auf dem Haupt unserer Feinde. Das geht gar nicht anders. Oder ist das möglich, wenn wir vor Gott tanzen, dass wir dann nicht auf dem Haupt unserer Feinde tanzen? Das ist nicht möglich, weil er unter unseren Füßen ist. Das muss man erstmal verstehen, weil so mancher hat sich mokiert, Also das Lied mag ich überhaupt, das ist überhaupt nicht biblisch. Wir tanzen auf dem Haupt unserer Feinde. Ne? Ja, man muss es erklären. Ja, vielleicht, wenn viele Gäste da sind, dass man erklärt, wir singen jetzt dieses Lied und wir tanzen nicht auf dem Haupt von Menschen, sondern auf dem Haupt der bösen Geister. Die sind unter unseren Füßen. Wenn wir vor Gott tanzen, ja, dann tanzen wir auf deren Häuptern. Okay, wie geht's weiter? Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer. Jesus ist gekommen und er war das Opfer. Und dieses Opfer reicht aus für alle Ewigkeit. Er muss nicht nochmal kommen. Sein Blut ist Ewigkeitsblut. Sein Blut hat uns in die Ewigkeit hereingeholt. So, und da steht auf einmal, die geheiligt werden. Ja, wir sind in Christus Heilige, aber das, was wir sind, Heilige, das benötigt noch unsere Seele. Wir werden geheiligt, auch durch das Blut Jesu. Und dann durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Weiter. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, 16, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihre Herzen geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und das ist zwar von den Worten her, das, was auf den steinernen Tafeln stand, die 10 Gebote, aber dieses Gesetz ist das Gesetz der Liebe. Ich will mein Gesetz der Liebe, weil Gott Liebe ist, ich will das Gesetz der Liebe in ihre Herzen schreiben oder geben. Und in ihren Sinn will ich es schreiben. Das habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja, man brauchte mir die 10 Gebote gar nicht vor Augen halten. Wenn mein Herz voller Liebe wäre, nur Liebe wäre, dann wüsste ich, auch ohne dem Gesetz, was zu tun ist. Den anderen lieben, ihn nicht bestehlen, die Frau nicht betrügen, niemanden töten, die Grenzen nicht verrücken und so weiter. Okay, wie geht's weiter? Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Da ist dieser Vers. Ja, wir sind noch zu diesem Vers gekommen. Gott sagt, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Also Gott denkt an deine Sünden gar nicht mehr. Und er denkt auch nicht an die Sünden, die du noch tun wirst. Denn das Opfer Jesu ist ein für alle Mal für uns gegeben worden, dass das Blut Jesu unsere Sünden gelöscht hat, die wir in der Vergangenheit getan haben. Ich weiß nicht, wie du gerade jetzt denkst, die du vielleicht jetzt tust und die du in Zukunft tust. Es ist alles vergeben. Alles. Und er denkt gar nicht. Er sieht dich in Christus als neuen Menschen. In Christus bist du sein Kind. Und du bist seines Geschlechts. Du bist Geist aus Gottes Geist, weil Gott Geist ist. Bist sein Kind. Das Alte ist vergangen. Auch wenn es ist ein auslaufendes Programm. Und ich bin jetzt im 52. Jahr der Nachfolge Jesu. Und nachdem ich zu Jesus kam, habe ich noch viel gesündigt. Aber im Laufe der Zeit wurde es immer weniger. Immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und somit habe ich immer weniger Sünden bekannt, weil er hat das bewirkt, er, nicht ich, dass das Sündigen weniger wurde. Bis ich angelangt bin, wo ich im Geist schon bin. Bis meine Seele dort ist, wo ich im Geist schon bin. Ist nicht schwer zu verstehen, ne? Im Geist bin ich vollkommen. Aber meine Seele benötigt die Heiligung, benötigt die Veränderung, benötigt es, dass sie aufhört mit Sündigen. Ja, und dann bin ich angelangt, wenn die Seele aufhört zu sündigen. Bin ich angelangt. Aber das kann nicht ich machen, sondern das macht Gott. Ja, und deswegen bin ich auch bei ihm geblieben, weil ich erkannt habe, ich selber kann mein Leben nicht zum Göttlichen verändern. Ich benötige den Heiligen Geist. Ich benötige das Werk Jesu. Ich benötige die Versöhnung mit dem Vater. So, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Das heißt also, Gott sieht dich als Sündlosen, auch wenn du noch sündigst. Ist das nicht wunderbar? Er sieht mich schon so, wie ich nach seinem Bilde bin, wo ich noch hineingelange. Er sieht mich schon so. Und dann schreibt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, dass wir uns nicht mehr so sehen sollen nach dem Fleisch. Ja, nicht mehr. Ich soll Karin nicht mehr so sehen, ah, da ist noch Fleisch, das habe ich ja alles erkannt, vielleicht noch nicht bis in die letzte Tiefe, aber so soll ich sie nicht sehen. Ich soll sie schon im Geist sehen. Ich soll sie schon so sehen, wie Gott sie sieht. Im Geist, das kann ich nur im Geist. So betrachten wir uns nicht mehr nach dem Fleisch, sondern betrachten uns nach dem Geist. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Wir brauchen seine Hilfe. Also Gott gedenkt nicht mehr an unser altes, sündiges Wesen, auch wenn wir es noch, wenn wir noch sündigen. Er gedenkt da nicht mehr dran. Das Opfer Christi hat das vollkommen, ja, jede Sünde ausgelöscht, auch die ich noch tun werde. Aber er sieht gar nicht mehr mich nach dem Sünderwesen. Ja, also Gott, bist du auf einem Auge blind? Siehst du nicht, was ich wieder gemacht habe, wie ich wieder gedacht habe? Nee, er ist vollkommen sehend. Er, der das Auge geschaffen hat, sieht. Ja, aber er sieht das Blut Jesu. Er sieht das Blut Jesu, das Blut seines Sohnes, das reine, heilige Blut seines Sohnes. Das sieht er, wenn er uns sieht. Die Sünde ist total ausgelöscht. Okay, gut. Und damit, ich denke, dass wir bis hier erstmal, doch den nächsten Vers noch, 18. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Jesus ist das Opfer und es braucht kein anderes Opfer mehr gebracht werden, um uns von unseren Sünden zu befreien, zu reinigen, dass Gott nicht mehr daran denkt. Das Opfer Jesu ist total ausreichend. So, und weil die Gefahr besteht, wenn man predigt, dass auch deine Sünden, die du noch tun wirst, vergeben sind, weil die Gefahr besteht, dass man dann die Stimmung bekommt, na, dann kann ich jetzt ja sündigen. Halleluja, volles Programm, denn mir ist ja alles vergeben worden. Ich kann betrügen, ich kann die Ehe brechen, ich kann töten, ich kann sonst was machen. Mir ist ja vergeben und Gott gedenkt dann überhaupt nicht mehr an meine Sünden. Deshalb wird dann der Apostel Paulus, ich denke, dass der Apostel Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, wird er ganz hart zu den Lesenden. Und zwar ab Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Also gegenseitig anreizen. Karin, liebe mich. Ja. Karin sagt ja. Und Karin sagt, Bernhard, liebe mich. es steht geschrieben. Und ich sage, Heiliger Geist, Hilfe. Und der Heilige Geist hilft gerne. Dazu ist er ja gekommen, mir zu helfen, zu lieben. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben hier mit meiner Betonung, aber es steht hier. Und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, also der Tag Christi, sein Kommen. So, und jetzt kommen die harten Worte. Also, wir sind alle Sünden vergeben. Und wenn wir sündigen, dann ist das so, dass wir plötzlich in dieser Sünde sind und wollten gar nicht sündigen. Kennt ihr das? Und wir wollten gar nicht sündigen. Ne? Und plötzlich passiert uns die Sünde. Ist vergeben. Aber wenn ich jetzt sage, oh, mir ist alles vergeben, ich kann ja leben wie Sau. Letztendlich, das Blut Jesu hat ja alles gelöscht. Es gibt solche christlichen Versammlungen. Die betonen das jetzt nicht so heftig, wie ich das betont habe. Ich kann ja leben wie Sau. Sondern, ja, so eine Bewegung gab es und diese Gruppe gibt es immer noch. Die haben das sündigt ja mein Körper, aber mein Geist sündigt ja nicht. Ich kann ja mit einer anderen Frau ruhig schlafen und so weiter. Es spielt ja keine Rolle. Also dieses bewusste Sündigen, das wird jetzt hier von dem Apostel Paulus ganz hart uns mitgeteilt, was das zur Folge hat. Denn wenn wir mutwillig sündigen, also manchmal denkt man, habe ich jetzt mutwillig gesündigt oder nicht? Nein, wenn du schon so denkst, habe ich mutwillig gesündigt, dann hast du gar nicht mutwillig gesündigt. Ist das einsichtig? Wenn man denkt, ich habe doch mutwillig gesündigt, jetzt ist es aus mit mir. Nein, wenn man so denkt, dann hat man nicht mutwillig gesündigt. Wer mutwillig sündigt, der geht mit Mut. Ja, der wird nicht von der Sünde überfallen und tut sie, sondern der geht mit Mut ans Werk und sündigt. Und fordert Gott heraus. Und ich denke, dass das denen gilt, was Paulus hier jetzt schreibt. Denn wenn wir mutwilligen Sünden, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Also ein mutwillig Sünder, der mutwillig sündigt, wie steht das hier? Der ist ein Widersacher geworden. Und wenn wir nicht mutwillig sünden, dann sind wir vom Teufel überwältigt worden und haben gesündigt in unseren Gedanken oder auch mit Taten. Und wir sagen dann, Herr, das wollte ich doch gar nicht. Das ist mir einfach passiert. Und diese Sünde ist vergeben. Möchte hier jemand mutwillig sündigen? Ein Widersacher Gottes sein? Also ein Widersacher Gottes hält es in der Versammlung Gottes nicht aus. Aber der Apostel Paulus musste das so schreiben, ja, damit es ganz klar, einem jeden ganz klar wird. Wir sind alle Sünden vergeben, auch die ich noch tun werde, aber ich soll mich nicht dahin begeben und mutwillig sündigen, das heißt mit der Stimmung, oh Gott, ich tue jetzt, was ich will. Ne? Dann widerstehe ich Gott. Also meine Sünden, nachdem ich mich bekehrt habe, waren alles Sünden, die ich nicht mutwillig getan habe. Die sind passiert. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Altes Testament. Eine wie viel härtere Strafe, meint er, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält. Hältst du das Blut Jesu für unrein?
Nein.
Nein, ne? Alles klar, alles super. Wir halten das Blut Jesu nicht für unrein und wir treten auch den Sohn Gottes nicht mit Füßen. Also noch einmal, eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Wer schmäht den Geist der Gnade? Das ist doch ein jeder, der selber vor Gott gerecht werden will, oder? Gott, ich schaffe das. Ich werde solch ein guter Mensch vor dir, dass du nicht anders kannst, als mich anzunehmen und mich zu loben. Was sagt die Gnade? Oder ich will vorweg sagen, was sagt ein Demütiger? Er sagt, Herr, ich schaffe es nicht. Sei mir Sünder gnädig. Kennt ihr das Gleichnis? Da war ein Pharisäer. Und dann stand da am Tempel oder im Tempelvorhof ein Sünder. Und der Pharisäer sagte, Herr, ich mit meinen Worten, ich bin ein Guter, ich bin nicht so wie der da, wie der Sünder. Ich tue das und das und das und das. Ich stehe hier gut vor dir, aber guck dir den doch an. Und auf den er zeigt, das ist der Sünder, und der Sünder sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wer hat die Gnade Gottes angenommen? Der Pharisäer, der sich selber darstellte? Der Sünder, der hat die Gnade angenommen. Und der ist begnadigt worden, aber der Pharisäer nicht. Der Pharisäer ist von Gott nicht angenommen worden, aber der Sünder. Gott nimmt nur die an, die seine Gnade annehmen. Ach, ist das wunderbar. Die seine Gnade annehmen. Ich wollte noch was sagen. Jesus ist nur für die Sünder gekommen. Und wenn der Gerechte erkennt, dass er auch Sünder ist, ein Zielverfehler, auch wenn er das Ziel nur ganz knapp verfehlt und der Sünder 10 Kilometer am Ziel vorbeirauscht, Jesus ist für die Zielverfehler gekommen. Auch für die, die ganz knapp da vorbeirauschen, die brauchen Gnade. So, die Sünder haben es leichter als die, die meinen, sie wären gute Menschen. Kann man das einsehen? Ja, ne? So. Jesus hat die Sünder lieb. Jesus hat die Sünder begnadigt. Und wenn der Gute erkennt, dass er auch am Ziel vorbeirauscht, und Sünde heißt ja Zielverfehlung, und dann die Gnade annimmt, dann ist er bei Gott angenommen. Halleluja. Das ist ein Halleluja wert.
Halleluja.
Halleluja.
Das war's, denke ich. Ne? Da sind auch so viele Worte. Oh, hilf, Heiliger Geist, dass das in uns hin Nein geht, was wir gehört haben, in unserem Herzen aufgeht. Ja, und dass wir niemals gegen Gnade von dir gegeben stehen, dass wir deine Gnade immer suchen, ja, dass wir nach Gnade ausrufen, denn wir benötigen Gnade und wir widerstehen der Gnade nicht. Wir wollen Gnade. Und so bete ich, dass die Gnade Gottes hier einen jeden begegnet und in den Himmel holt. Ich danke dir für Gnade. Ich danke dir für Gnade. Danke, Jesus. Amen. So, das war's.